Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steirer Stimmen. Mein Name ist Christina Sint, ich bin Redakteurin in Graz und sitze hier heute mit Caroline Marco, einer Expertin für forensische Linguistik. Möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, Frau Marco?
Gerne. Also danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Caroline Marco. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anglistik der Universität Graz und habe mich im Laufe meiner Dissertation auf die forensische Sprachwissenschaft spezialisiert.
Jetzt forensische Sprachwissenschaft klingt vielleicht ein bisschen sperrig. Vielleicht kann sich nicht jeder gleich was drunter vorstellen. Ganz grob gesagt, worum geht's denn? Womit beschäftigen Sie sich?
Also grundsätzlich gibt's drei Unterdisziplinen der forensischen Sprachwissenschaft. Die eine wird eher Rechtslinguistik genannt, die beschäftigt sich dann mit der Rechtssprache und deren Verständlichkeit. Mhm. Der zweite Bereich hat sich zum Ziel gesetzt, die Sprache in polizeilichen Verhören und im Gericht zu analysieren, um eine faire Behandlung für alle Beteiligten sicherzustellen. Und der dritte Bereich, das ist der, der vermutlich für die Kriminalistik am interessantesten ist, das ist die Autorenanalyse. Und da gibt es dann einerseits die Sprechererkennung, die sich mit Tonaufnahmen und Tonmaterial beschäftigt, und die Autorenerkennung selbst, die hauptsächlich mit schriftlichen Texten arbeitet.
Mhm. Und jetzt von den drei Bereichen, wo sind Sie am meisten zu Hause oder wo beschäftigen Sie sich am meisten?
Am meisten mit der Autorenerkennung.
Mhm. Und das heißt, da geht es darum, wenn man einen Text vor sich liegen hat, wie kann man sich den Prozess vorstellen?
Genau, also es gibt grundsätzlich zwei Arten, Texte zu analysieren. Man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, dass es einen anonymen Text gibt und da soll dann herausgefunden werden, in welche Kategorien der Schreiber beispielsweise fällt im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, Beruf, soziale Schicht und solche Kategorien. Mhm. Es gibt dann noch ein zweites Szenario, wo man eben auch einen anonymen Text hat und vielleicht auch einen Vergleichstext von jemandem, der eventuell verdächtig ist. Und dann kann man die Texte hinsichtlich des Schreibstils analysieren, um herauszufinden, ob es sich beim Verfasser oder bei der Verfasserin um dieselbe Person handelt.
Mhm. Und mit welchen Texten kann man sich vorstellen, dass Sie arbeiten?
Also grundsätzlich ist jeder Text Analysematerial. Natürlich, je mehr Text vorhanden ist, desto besser. Aber das reicht von handgeschriebenen Briefen, Postkarten, Tagebucheinträgen bis hin zu elektronisch produzierten Texten wie SMS, E-Mail, Posts auf sozialen Medien.
Mhm. Und was, wenn man jetzt bei der ersten Variante bleibt, dass man mehr über eine Person quasi herausfinden kann, was kann man jetzt von einem Text, den man vor sich hat, auf einen Menschen schließen?
Man kann sich zum Beispiel anschauen, wie komplex der Text ist, ob er sich an gewisse Textsorten Vorgaben hält, wie komplex Sätze aufgebaut sind, wie die Wortwahl aussieht. Und dann anhand verschiedener dieser Merkmale kann man Rückschlüsse auf den Verfasser ziehen. Mhm. Natürlich, ein Problem ist immer auch ein bisschen die Verstellung. Oder wenn Texte zu kurz sind, dann ist es schwer, Rückschlüsse zu ziehen. Aber wenn genügend Textmaterial vorhanden ist, lässt sich das für gewisse Kategorien ganz gut machen. Mhm. Das Schwierigste dabei ist das Geschlecht allerdings.
Okay. Und für welche Kategorien funktioniert es besonders gut?
Bildung funktioniert besonders gut. Alter auch bis zu einem gewissen Grad.
Mhm. Geht es da dann um die Wortwahl zum Beispiel?
Also Rechtschreibung kann man sich anschauen zum Beispiel.
Okay.
Und auch gewisse Modewörter oder so, die halt von älteren Personen wahrscheinlich nicht so verwendet werden. Oder wenn sie es verwendet werden, vielleicht in einem falschen Kontext, wie es ein Jugendlicher nicht verwenden würde.
Okay, spannend. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Text noch hätte mit einem scharfen S bei das oder so, wird das gleich schon Rückschlüsse geben, könnte eher eine ältere Person sein.
Genau, oder zumindest jemand, der zu der Zeit, wo noch das scharfe S gelehrt worden ist, in die Schule gegangen ist.
Genau. Okay, spannend. Und Geschlecht ist am schwierigsten, haben Sie gesagt.
Genau.
Worauf kann man das zurückführen oder wie erklärt man das?
Das Schwierige dabei ist, dass Geschlecht natürlich jetzt nicht nur männlich-weibliche Ausprägungen hat, aber der Schreibstil eben auch so auf einem Kontinuum anzuordnen ist. Und auch Männer können unter Anführungszeichen einen weiblichen Schreibstil haben. Mhm. Man kann dann nur sagen, der Stil ist eher weiblich, wobei das auch unglücklich gewählt ist. Man müsste es einfach anders benennen, aber soweit ist die Forschung dann noch nicht. Und es passt halt dann eben nicht mit dem tatsächlichen Geschlecht oft zusammen.
Mhm. Und wenn man jetzt, also ohne jetzt in Stereotype fallen zu wollen, aber ich glaube, bei der Schrift ist es vielleicht ein bisschen harmlos. Wie wäre jetzt rein von der Kategorie ein typisch weiblicher Stil?
ein typisch weiblicher Stil wäre ein verbaler Schreibstil, also weniger Nomen und Hauptwörter. Zum Beispiel grundsätzlich eher Richtung abschwächende Formen, also nicht so direkte Wortwahl. Mhm. Gewisse Adverbien, die eher weiblich sind, wie niedlich oder so in die Richtung. Mhm. Genau, also das wären so die Hauptmerkmale.
Für alle, die regionale News auf einen Klick entdecken wollen, gleich meinbezirk.at besuchen. Folge uns auch auf Facebook und Instagram. Aus Liebe zur Region.
Ich merke gerade, wie ich durchgehe, wie ich selber schreibe oder schreiben würde, welche Wörter ich verwenden würde. Das ist wirklich sehr spannend, ja. Und Sie haben aber auch gesagt, es gibt nicht nur das analoge Untersuchung, sondern Sie schauen sich ja auch ein bisschen an, wie das im digitalen Raum funktioniert. Wie funktioniert es da? Was kann man sich da vorstellen?
Grundsätzlich funktioniert es eigentlich gleich. Der Unterschied ist, dass wir oft kürzere Texte haben, weil SMS oder Chat-Nachrichten einfach kürzer sind als typische Briefe, wie man sich vorstellt. Aber grundsätzlich funktioniert das gleich. Und wenn man weiß, dass eine Person mehrere Kurznachrichten geschrieben hat, kann man die auch als einen Text zusammenfassen, zum Beispiel. Und dann hätte man einen größeren Text von der Person. Was halt gerade im digitalen Bereich spannend ist und auch dazu kommt, sind die Verwendung von Emoji oder so Marker, die halt jetzt nicht sprachlich per se sind, sondern zusätzliche Marker sind.
Was wäre das zum Beispiel?
Also eben Emoji oder Emoticons, also die mit Doppelpunkt und Klammern.
Ja.
Oder die Emoji, die kleinen Bildchen.
Ja.
Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass das unterschiedlich verwendet wird von Menschen. Gewisse Menschen doch gewisse Vorlieben für Emoji entwickeln oder für die Platzierung im Text. Also zum Beispiel, ob sie ein Wort damit ganz ersetzen oder nur die Aussage ergänzen. Mhm. Jüngere Leute verwenden Emoji auch ganz anders und auch in einer anderen Häufigkeit als ältere Leute. Und da gibt es schon auch einige Ansätze, wo man Rückschlüsse ziehen kann.
Mhm. Damit haben Sie sich ja, glaube ich, besonders auseinandergesetzt. Möchten Sie da kurz vielleicht einen Einblick geben?
Ja, genau. Also ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, um Rückschlüsse auf Verfasser ziehen zu können, wenn man sich nur allein die Emoji anschaut. Und bei gewissen Personen funktioniert das wirklich ganz gut. Also da kann man das erkennen, die Person hat einen gewissen Stil, die Emoji zu verwenden. Mhm. Bei anderen funktioniert es dann nicht so gut. Die können sich einfach auch ganz gut anpassen. Und das hat sich auch gezeigt, dass man Emoji, je nachdem, mit wem man schreibt, unterschiedlich verwendet, welches Gerät man verwendet, welche Plattform man verwendet. Also das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab.
Mhm, ja, sehr spannend. Da, glaube ich, kann man sich auch gut selber wiedererkennen, wenn ich jetzt denke, ich schreibe eine E-Mail, verwende ich sicher weniger Emojis oder auch dann noch in einem beruflichen Kontext als jetzt im privaten Chat. Mhm.
Also das genau. Genau, und auch wenn Sie ein Handy verwenden, werden Sie Emoji einfach leichter verwenden können als auf einer Computertastatur.
Ja, auf jeden Fall. Und wie kann man sich jetzt den Forschungsprozess genau anschauen? Also welche Daten verwenden Sie da?
Also ich bin hauptsächlich in der Forschung und weniger in der Praxis tätig derzeit. Und ich verwende hauptsächlich Social-Media-Daten und schaue mir da eben, wie gesagt, hauptsächlich Emoji an, aber auch, wie der Schreibstil mit der Plattform variiert. Und welche Stilmerkmale sie aber nicht mit der Plattform verändern, also welche wirklich dann schreiberspezifisch sind oder sein können eventuell. Mhm. Da fehlt aber noch ganz viel Forschung in dem Bereich, also da sind wir noch recht am Anfang, weil sich das Internet auch einfach extrem schnell verändert und das sehr schnelllebig ist und die Trends wieder weg sind, bevor man sie fertig untersucht hat und die neuen wieder da sind.
Und wenn wir jetzt noch einmal zurück zur gerichtlichen Linguistik kommen, also die man dann auch wirklich vor Gericht einsetzt, wird das in Österreich schon gemacht?
Es wird sehr selten verwendet. Also gerade ein Sprachprofil, wie ich am Anfang erwähnt habe, mit wo man das Alter oder Geschlecht feststellen könnte, könnte eventuell im Ermittlungsverfahren spannend sein oder in den Ermittlungen. Das wird wahrscheinlich nie den Status erreichen, so objektiv zu sein, dass es im Gericht auch standhält. Mhm. Der Autorenvergleich ist das anders. Das wird international schon sehr großflächig eingesetzt, zumindest im angloamerikanischen Bereich. Mhm. Bei uns ist es noch nicht wirklich angekommen. Was spannend ist, weil eigentlich, also in Deutschland gibt es seit den 1990er Jahren beim Bundeskriminalamt eine eigene Abteilung für die Autorenerkennung.
Und bei uns gibt es nichts Vergleichbares?
Nein, bei uns gibt es derzeit nichts Vergleichbares. Also eben vereinzelt Experten, die vielleicht an den Unis arbeiten und so hin und wieder mal sich was anschauen, aber nicht, dass man das regelmäßig machen könnte.
Und ist da was absehbar, dass sich da was aufbaut oder?
Derzeit noch nicht wirklich. Ich glaube, das liegt hauptsächlich auch an der Sichtbarkeit der Disziplin, dass den wenigsten bewusst ist, dass das gibt und dass man da helfen könnte. Und vor allem auch an den Ausbildungsmöglichkeiten. Also es gibt so gut wie keine Expertinnen noch auf dem Gebiet, weil es grundsätzlich im deutschsprachigen Raum keine Ausbildung dafür gibt. Es gibt, soweit ich weiß, zwei im angloamerikanischen Bereich. An der Universität Graz, jetzt am Institut für Anglistik, haben wir vor 2 Jahren ein Zertifikat gestartet, wo die Studierenden im Rahmen ihrer freien Wahlfächer sich ein bisschen zumindest auf die forensische Linguistik spezialisieren können oder zumindest hineinschnuppern können. Und das ist zumindest einmal ein guter Anfang.
Wie wird das angenommen, dieses Angebot?
Derzeit relativ gut. Also wir haben, wie gesagt, erst vor 2 Jahren gestartet und haben jetzt schon 10 Absolventen. Also das ist ganz gut angelaufen, es wird gut angenommen.
Und das wird so als Interessensgründen gemacht oder gibt es da auch schon jemanden, der sich da dann mehr spezialisieren möchte? Oder?
Hauptsächlich aus Interessensgründen derzeit, aber durchaus den einen oder anderen, den es dann reizt und der vielleicht den Master in England dann in Forensic Linguistics weitermachen möchte.
Sehr cool. Wenn wir jetzt gerade noch einmal so ein bisschen im akademischen Bereich bleiben, wie sind Sie denn selber dazu gekommen, auf die Idee, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Das war eigentlich ein purer Zufall, wie ich mich mit den Themen für meine Masterprüfung auseinandergesetzt habe und nach Themen gesucht habe, bin ich drüber gestolpert und habe mir gedacht, das wäre irgendwie was, das würde mich sehr interessieren und damit möchte ich mich dann mit der Dissertation beschäftigen und so bin ich dann eigentlich hineingerutscht, mehr oder weniger.
Und bis jetzt sind Sie als bleiben Sie in dem Bereich und sind vor allem in der Forschung tätig?
Genau, also derzeit beschäftige ich mich mit meiner Habilitation und versuche da hauptsächlich im Bereich der Autorenerkennung und im digitalen Bereich speziell zu forschen.
Ja, sehr spannend. Und das, wenn man einen Ausblick geben kann, wohin könnte es also jetzt einerseits bei Ihnen weitergehen, aber natürlich auch andererseits, wie könnte es mit der linguistischen Forensik generell weitergehen?
Also ich hoffe, dass das in Österreich auch ganz gut angenommen wird und dass unser Zertifikat zumindest einmal ein Anfangspunkt ist, dass mehrere in die Richtung tendieren und dann vielleicht auch ihre Masterarbeiten oder Dissertationen dazu schreiben. Für mich selber ist es noch schwer abzusehen, wo es hingeht. Ich würde schon ganz gerne an der Uni bleiben, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber das wird sich jetzt erst in den nächsten Jahren dann zeigen. Und vor allem auch, wie es mit der Habilitation dann so vorangeht.
Verstehe. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Für das Kommen. Und bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal beim Podcast Steirer Stimmen.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.